Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, der Event für Talent Acquisition und Employer Branding, immer im Juni live in München und im Herbst als Online-Konferenz. Das ganze Programm und alle Brands vor Ort findet ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Thorsten Piening zu SEO und Google-Sichtbarkeit von Karriereseiten. Thorsten Piening ist seit 25 Jahren selbstständig im Online-Marketing unterwegs, hat mehrere Agenturen gegründet, aufgebaut und sogar erfolgreich verkauft. Ich würde Thorsten liebevoll als Online-Marketing-Geek beschreiben. Er ist ehemaliger CMO der Media Ventures von Ströer gewesen und 2017 hat er PersoMatch gegründet und unterstützt Unternehmen im Recruiting über Google und YouTube. Nebenher versucht er, seine Pilotenlizenz zu machen. Ich habe da so Quacks, der Bruchpilot, so ein bisschen vor Augen. Und was mir sehr gefällt, er liebt Retro-Games und baut mit dem Raspberry Pi Infrastruktur auf, um diese liebevollen Spielchen am Leben zu erhalten und wieder spielbar zu machen. Herzlich willkommen, Thorsten Piening.
Ja, hallo Alexander. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, Thorsten, sag mal, SEO, Geo, Sichtbarkeit, gerade SEO. Ist das eigentlich, ich sag mal, ein Tierchen, was schon tot ist oder lebt SEO noch?
Ja, SEO ist ja gefühlt seit 20 Jahren immer mal wieder tot. Also dafür hält es sich relativ konstant. Und es ist immer so ein bisschen, merkt man, dass man springt gerne auf einen neuen Hype auf. Das ist halt eben Geo oder LLM-SEO oder E-SEO, wie man das Kind halt auch gerne nennen möchte. Und dabei muss man halt auch unterscheiden, es ist nicht entweder oder, sondern wenn man seine Hausaufgaben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung richtig macht, wird man im Regelfall halt auch über Perplexity, Claude, ChatGPT und Co. gefunden. Also das eine schließt das andere nicht aus. Von daher würde ich SEO immer noch nicht als tot bezeichnen, sondern bekommt gerade, ich sag mal, eine neue Wiederbelebungsphase und Gott sei Dank auch mehr Aufmerksamkeit. Was man beachten muss, ist, dass die Technik quasi halt ein bisschen angepasst werden muss, um eben auch bei Sprachmodellen, Large Language Models oder Perplexity und Co. halt auch gefunden zu werden.
Also GEO steht ja für Generative Engine Optimization, also im Prinzip ChatGPT und Co. Kann man das so sagen?
Ja, ChatGPT, das wird immer so ein bisschen gehypt. Also das bezieht sich ja nicht nur auf ChatGPT, sondern es gibt halt auch andere Modelle wie Copilot zum Beispiel, wie Gemini, Perplexity, Mistral, also unterschiedliche Systeme. Und was man nicht vernachlässigen darf, es gibt bei Google zumindest aktuell in Deutschland die AI-Overviews. Und was halt auch bald kommen wird, ist diese Conversational Search, die auch jetzt in den USA schon gestartet ist. Von daher würde ich halt schon sagen, es ist auch da wieder nicht entweder oder, sondern im Endeffekt gibt es parallel eben verschiedene generative Suchsysteme. Und hier heißt es eben halt auch für Arbeitgebende wirklich omnipräsent sichtbar zu sein. Also nicht nur bei Google und Co., also klassischerweise SEO, sondern halt auch bei Bing und anderen Suchmaschinen. Also Bing wird ja immer so ein bisschen belächelt. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Veranstaltungen und Konferenzen unterwegs bin und sage halt, so bekommen wir das halt bei Google hin, eine organische Sichtbarkeit. Und so werden wir halt auch bei Bing gefunden. Dann merkt man meistens so ein verschmitztes Lächeln, sagt, na Bing, spielt das überhaupt eine Rolle? Im Desktop-Bereich hat Bing tatsächlich in Deutschland einen Marktanteil ungefähr von 16-17%, gesamter Marktanteil so ungefähr bei 6%. Aber was viele nicht berücksichtigen, ist, dass ChatGPT zum Beispiel gar keinen eigenen Index hat aktuell und dementsprechend auf die Daten von Bing zurückgreift. Das heißt, ich muss auch bei Bing gut gefunden werden, um eine Sichtbarkeit bei ChatGPT zu erzeugen.
Okay. Ja.
Hängt halt alles zusammen.
Ja, und versuchen wir mal da ein bisschen strukturiert davor zu gehen. Also unser Thema heute ist ja Sichtbarkeit von Karriereseiten. Wie würdest du denn da rangehen? Also was wäre denn so deine ersten Hacks, wie ich mich der Sache nähere? Also erstmal
ja, die große Herausforderung, die ja eigentlich viele Unternehmen haben, ist eigentlich, dass über 90% aller Karrierewebseiten bei Google sowieso überhaupt gar nicht gefunden werden. Also wir haben, ich sag mal, der klassische SEO-Bereich, wie er in vielen Unternehmen halt heute stattfindet, konzentriert sich eigentlich darauf, irgendwie Kunden zu gewinnen, Umsatz zu generieren. Da machen die meisten Unternehmen schon einen relativ guten Job. Aber der Karrierebereich und der HR-Bereich, der ist in diesem Unternehmenskosmos eigentlich so ein bisschen lost, wenn man das so bezeichnen möchte. Und der HR-Bereich hat nochmal ganz spezielle Herausforderungen. Ich nenne das immer so ein bisschen hart, irgendwie so Fallstricke, worüber eigentlich woran jedes Unternehmen in der Sichtbarkeit quasi scheitert. Stellen wir es mal so vor, das Unternehmen hat eine klassische Corporate-Webseite, da werden Produkte und Dienstleistungen angeboten. Und es gibt dann im Idealfall quasi noch einen separaten Karrierebereich, der für HR ist, wo die sich quasi austoben können. Da sind Testimonials unterwegs, wird der Arbeitgeber präsentiert, die Benefits, warum man sich überhaupt bei dem Unternehmen bewerben sollte. Also so ein bisschen quasi das Employer Branding oder Personalmarketing betreibt. Und separat gibt es dann im Regelfall halt auch noch ein klassisches Jobboard, was über das ATS oder BMS bespielt wird. Und das liegt sogar wiederum auf einer separaten Subdomain im Regelfall oder in einem speziellen Unterordner. Und die Herausforderung ist, oder diese typischen Fallstricke sind eigentlich schon, dass man im Regelfall, wenn man eine Stellenanzeige publiziert, dann stellt man die halt online und hofft natürlich, dass sich dort irgendwie Menschen bewerben, dass die bei Google gut gefunden wird. Und jetzt kommt das große Aber, das ist so eins der größten Fallstricke. Man publiziert die Webseite oder die Stellenanzeige ja nicht nur auf der Karrierewebseite, sondern eben halt auch bei Stepstone, bei Indeed, bei JobPortime. Und damit erzeugt man halt duplicated Content. Das heißt, für Google ist es so und auch andere Suchmaschinen, dass dieser Inhalt auf unterschiedlichen Domains oder auf unterschiedlichen URLs abrufbar ist. Und es ist der gleiche Inhalt. Und deswegen sagt Google sich, naja, wenn es überall die gleichen Inhalte sind, von daher, welchen Inhalt soll ich jetzt ranken? Und dann steht die Karrierewebseite des Unternehmens eigentlich an letzter Stelle. Das heißt, das ist schon mal so der erste große Stolperstein.
Aber
der zweite Punkt.
Kurz, dass ich da mal kurz einhake, weil ich ja in der Regelfall, wenn ich ein sinnvolles ATS habe, die ja auch sozusagen den Job Google for Jobs aufbereitet, bereitstellen, dann müsste ich doch über den Weg zumindest gefunden werden, oder?
Ja, müsstest. Da war wieder der gemeine Konjunktiv. Also erstmal ist es so, dass die meisten ATS-Systeme oder BMS-Systeme, das SAP SuccessFactors, also egal welches man nimmt, sind nicht dafür gedacht, quasi wirklich Suchmaschinenoptimierung zu betreiben und eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, also auch was das Thema Google for Jobs angeht, da liefern zwar die ATS-BMS-Systeme ein Feed, aber der Feed ist teilweise erstmal noch nicht mal vollumfänglich. Das heißt, strukturierte Daten sind nicht vollumfänglich ausgezeichnet. Teilweise fehlen Logos, Icons. Das heißt, Google for Jobs kann mit diesen noch nicht mal optimal arbeiten. Das heißt, darüber wird die Karrierewebseite oftmals auch nicht oder unzureichend gefunden. Und bei Google for Jobs betrachten wir tatsächlich nur ein kleines Teilsegment der Suchergebnisseite. Wir müssen ja auch berücksichtigen, die Suchergebnisseite, wie bei Google sehen, die unterliegt nicht nur einer ständigen Veränderung, sondern die besteht aus unterschiedlichen Bereichen. Im obersten Bereich haben wir die Google Ads. Dann kommt im Regelfall quasi Google for Jobs mit den Suchergebnissen quasi, mit den konkreten Stellenanzeigen. Und dann haben wir klassischerweise noch den organischen Bereich, der über die Suchmaschinenoptimierung quasi bespielt wird, beziehungsweise über den man Sichtbarkeit erzeugt. Das heißt, wir haben schon drei unterschiedliche Bereiche in der Suchergebnisseite in der Vergangenheit. Das, was zusätzlich jetzt noch neu kommt und sich auch noch in Zukunft verändern wird, sind die AI-Overviews. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Job suche, also ich versuche das mal so ein bisschen einfacher zu erklären. Es gibt unterschiedliche Suchintentionen. Also Jobs werden ja nicht einfach nur stumpf mit Job-Consultant-Steuern gesucht, sondern es wird mit quasi Aufgaben, mit Fähigkeiten, mit Voraussetzungen gesucht. Also es gibt transaktionale Suchen, wo man halt erkennen kann an der Suchintention, da sucht jemand einen konkreten Job oder ein Stellenangebot. Und es gibt informationale Suchen, wo sich jemand halt über das Berufsbild informiert, also Karriereperspektiven, Aufgaben, Tätigkeiten, Voraussetzungen. Und bei diesen unterschiedlichen Suchtypologien ändert sich auch die Darstellung der Suchergebnisseite. Also klassisches Beispiel, gibt jetzt mal Job-Consultant-Steuern ein. hat die eine andere Darstellung der Suchergebnisseite, als wenn ich Aufgaben-Consultant-Steuern eingebe. Und das sind alles relevante Suchanfragen, um Bewerbungen für das Unternehmen zu generieren, aber im Endeffekt mit der anderen Struktur der Suchergebnisseite. Gerade bei den informationalen Suchanfragen erscheinen halt sehr, sehr häufig die AI-Overviews und das, was in den USA schon vorhanden ist, diese Conversational Search, wird halt auch in Zukunft in Deutschland, also ich glaube halt auch persönlich in ganz naher Zukunft stattfinden. Das heißt, die anderen Ergebnisse, Google Ads und Co., werden halt nach hinten verdrängt. Und hier ist es wichtig, quasi nicht nur, also im Endeffekt quasi mit strukturierten Daten zu arbeiten, mit Schema.org, dass ich möglichst viele Informationen auch im Quelltext der Seite zur Verfügung stelle, eben für diese Suchdienste, die maschinenlesbarer sind, ganz einfach ausgedrückt, und die für mich im Umkehrschluss eine höhere Sichtbarkeit in den Suchergebnisseiten erzeugen. Klang jetzt ein bisschen spooky, aber ich hoffe, ich habe es so halbwegs verständlich rübergebracht.
Also ich konnte dir noch folgen, aber natürlich bin ich als Karriereseiteninhaber und Inhaberin auch da draußen jetzt erstmal frustriert, weil ich mich frage, okay, wie soll ich denn das anders lösen? Also wie gehe ich denn da ran? Ja? Weil also mein ATS werde ich nicht abschalten können, ja. Ja. Und irgendwo müssen die BewerberInnen ja auch aufschlagen, ja, und sich anmelden, und ich muss sie verwalten und managen und an andere verteilen und automatische Vorlagen nutzen etc. Also ja, wie mache ich das denn?
Also ganz einfacher Lifehack in der Richtung, und damit bin ich, glaube ich, bei einigen halt wahrscheinlich auch relativ unpopulär, weil oftmals wird ja darüber gesprochen, wie kann ich meine Stellenanzeigen für Suchmaschinen optimieren? Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran, es wird nicht funktionieren. Wir haben ja in Unternehmen feste Prozesse. Das heißt, der Fachbereichsleiter oder die Fachbereichsleiterin spricht mit dem Recruiter, der Recruiterin über den Inhalt der Stellenanzeige, dann wird die publiziert, es gibt Vorgaben. Ich habe die Herausforderung, dass ich vielleicht eine Stelle auch an unterschiedlichen Standorten besetzen darf, also auch wieder Duplicated Content. Ich habe das Thema Multiposting, was ich nicht abstellen kann. Und ich habe eine gewisse Fluktuation. Also angenommen, es tritt der Fall ein, was wir natürlich auch hoffen, dass eine Stelle besetzt wird, dann verschwindet die quasi wieder auf der Karriere-Webseite. Und wenn ich die neu ausschreiben muss, kommt die wieder neu hinzu, aber unter einer anderen URL, wieder parametrisiert gegebenenfalls. Das heißt, für Google und andere Suchmaschinen ist nichts Festes da, was dauerhaft vorhanden ist. Und das, was wir bei Kunden halt auch gelöst haben, was ich auch im Endeffekt den Hörerinnen und Hörern empfehle, ist tatsächlich wirklich, sich feste, statische Seiten zu bauen. Also zum Beispiel Berufe, Berufsbilder vorzustellen. Wir kennen das bei jedem Unternehmen, es werden jedes Jahr halt Ausbildungsstellen besetzt. Und dann wirklich diese Berufe über statische Seiten fest vorzustellen. Eingehen zum Beispiel, ich habe das immer bei Gesprächen das gefragt, wenn ich dann halt frage, was glaubt ihr denn, was ein Auszubildenden für den Industriekaufmann, Industriekauffrau, was glaubt ihr denn, was den interessieren könnte? Und dann kommt so ein bisschen Grübeln, dann kommt die erste Antwort, ja wahrscheinlich das Gehalt, die Ausbildungsvergütung. Das heißt, ja, das ist immer die erste Antwort, aber es gibt typischen Informationsbedarf, wie zum Beispiel die Ausbildungsdauer, welche Fähigkeiten muss ich halt mitbringen, welche Voraussetzungen, um diesen Ausbildungsberuf zu ergreifen. Was sind meine Aufgaben und Tätigkeiten operativ, wenn ich den Beruf ergriffen habe? Und welche Karriereperspektiven habe ich? Und ich habe typischerweise natürlich auch sogenannte Frequently Asked Questions. Und wenn ich mir dann wirklich eine statische Seite, die dauerhaft existent ist, erstelle auf der Karriere-Webseite, dann ist das erstmal ein richtig guter und wichtiger Schritt. Und der zweite Punkt ist, dass ATS und BMS werden wir nicht ablösen können. Und die haben ja auch vollkommen ihre Berechtigung, um gute Workflows im Unternehmen abzubilden. Von daher, die Infrastruktur kann gleich bestehen bleiben. Aber die tatsächlich offenen, vakanten Stellen können dynamisch genau in diese statischen Seiten eingespielt werden. Das heißt, ich verheirate quasi das ATS, BMS mit diesen statischen Seiten in meinem eigenen Karrierebereich. Das ist erstmal schon mal richtig wichtig und gut. Und der zweite Punkt ist, wenn ich diese statischen Seiten halt, es gibt bei schema.org gibt es halt ganz viele Informationen darüber, welche Daten ich für Suchmaschinen bereitstellen kann, um die Maschinen lesbarer zu machen, einfach ausgedrückt. Das heißt, ich kann sagen, welches Unternehmen steckt dahinter, welcher Autor zum Beispiel. Ich kann Bilder auszeichnen mit strukturierten Daten. Ich kann Videos auszeichnen mit strukturierten Daten. Und je mehr ich auszeichne, je mehr ich Informationen quasi strukturiert diesen Suchmaschinen zur Verfügung stelle, desto besser können die das verarbeiten und desto besser werde ich halt auch gefunden. Also ein ganz einfaches Beispiel, was ich immer persönlich ganz schön finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Jobs Consultant Steuern eingibt bei Google, dann wird man im Regelfall mit PwC, ich glaube, auf Platz 2 oder 3 gefunden, mal so ein bisschen vor Stepstone, mal nach Stepstone, aber genau in dem Bereich, wo 55% aller Klicks drauf entfallen. Das ist eine klassische transaktionale Suche. Das heißt, ich suche konkret einen Job. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel informational suche, Consultant-Steuern-Aufgaben, Consultant-Steuern-Tätigkeiten und diesen typischen Informationsbedarf, den ich halt abholen möchte, dann wird es eigentlich noch besser, denn wenn ich diese strukturierten Daten im Quelltext habe, werde ich sogar teilweise auf Position 0 gefunden. Klingt jetzt auch wieder ein bisschen spooky, Position 0. Da denkt man sich wahrscheinlich auch, kann der Thorsten überhaupt nicht richtig zählen, weil das fängt ja irgendwie mit 1 an. Aber die klassische Suchergebnisseite beginnt mit Ads, dann kommt Google for Jobs, dann kommt die SEO. Und mit diesen informationalen Suchen landen wir auf der einen Seite im Bereich der Featured Snippets, das heißt oberhalb aller Suchergebnisse und zusätzlich halt auch noch bei den AI Overviews. Das heißt, omnipräsente Sichtbarkeit, organisch in der SEO, in den AI Overviews und in dem Bereich der Featured Snippets, das heißt die maximale Sichtbarkeit in der Suchergebnisseite. Und das sollten Unternehmen auch verfolgen, um wirklich die maximale Anzahl an Besuchern und halt auch an Bewerbungen zu erreichen. Hm? Ich hoffe, ich konnte das irgendwie rüberbringen.
Ja, ich habe dich ja angekündigt als Experte und du hast viel Wissen, was da so aus dir rausblubbert. Das muss man dann erstmal... Muss man erstmal mit klarkommen, ja, als Karriereseiteninhaber und Inhaberin. Ja,
ja, es gibt ja auch noch einen ganz, ganz wesentlichen Punkt dabei halt auch. Ne? Es ist, viele verlassen sich halt heute noch irgendwie auf Stepstone, Indeed und diese klassischen Jobbörsen, Jobportale. Und ich hatte jetzt bei einer Präsentation, habe ich das auch gesagt, irgendwie, die habe ich so im Parship-Style irgendwie aufgebaut, weil ich dann gesagt habe, alle 106 Minuten verliebt sich ein anderer Arbeitgeber in eure Kandidatinnen und Kandidaten. Das klingt halt auch erstmal so ein bisschen krude, aber viele schalten dort ihre Stellen. Und ich habe mich vor kurzem spaßeshalber mal bei einer Jobbörse beworben, die halt auch mit so ein paar Steinen wirbt und nicht mit Ingrid. Und ich habe mich am Freitagmorgen auf eine Stelle als Performance Marketing Manager beworben. Und die Lisa Stein hat mir tatsächlich im Durchschnitt am ersten Tag schon alle 106 Minuten ein anderes Jobangebot von einem quasi in diesem Bereich konkurrierenden Unternehmen präsentiert. Da frage ich mich allen Ernstes, warum schalten Unternehmen überhaupt noch bei Jobboards? Der Punkt ist doch der, Stellenanzeigen verkaufen keine Jobs. Die sind beliebig, die sind austauschbar. Texte werden im Internet oftmals halt auch nur geskimmt und überflogen. Und es muss der Punkt kommen, wo Unternehmen verstehen, wir müssen unsere eigene Karrierewebseite, die gehört in das Zentrum der Candidate Journey. Denn nur dort kann ich mich als Arbeitgeber entsprechend umfangreich präsentieren, kann mich als Arbeitgeber quasi verkaufen und anbieten, damit ich auch wirklich Bewerbungen bekomme. Das heißt, wir müssen uns so einen Gedanken verabschieden, über dritte Kanäle quasi Bewerbungen einzusammeln, sondern zu sagen, warum in diesem Unternehmen? Und diese Sichtbarkeit organisch bei Google ist wichtig und eben halt auch das, was den Markt zukünftig verändern wird. Die Suche wird sich verändern. Das heißt, wir werden nicht nur Jobs suchen über Google direkt, sondern halt auch über ChatGPT, über Perplexity und Co. Omnipräsente Sichtbarkeit. Und da geht es darum, wirklich über Berufe nicht als Stellenanzeige zu informieren, sondern wirklich Berufsprofilseiten zu machen. Das ist so ein Schritt. Ein anderer wichtiger Punkt ist...
Lass mich das gerade nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also im Prinzip, du schaltest für mehr oder minder viel Geld, ja, bei einer Jobbörse eine Anzeige, jetzt bei der ganz konkreten. Ja, und dann bewirbt sich ein Bewerber bei dir. Ja, das trackt natürlich das Jobboard. Ja,
ja.
Und geht dann wirklich hin und schickt dir im Stundentakt andere Jobs zu dazu. Das ist schon, also ich finde schon auch dreist, ja. Also ich meine, wir haben ja auch ein paar Nischen-Jobboards, die wir betreiben, wie HR-Jobs. Aber Das wird mir, also da würde ich mir ehrlich gesagt ziemlich lumpig vorkommen, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf.
Damit ist das Fass ja noch nicht irgendwie komplett voll. Das geht ja noch weiter. Das heißt, ich habe diesen Prozess mal dokumentiert. Sobald die Bewerbung abgesendet ist, kommt der Hinweis direkt für den Newsletter. Das heißt, wir anmelden weitere Jobangebote. Der zweite Punkt ist, direkt startet der persönliche Assistent. Ich habe hier noch ein anderes Jobangebot. Möchtest du dich direkt dort auch bewerben? Also über WhatsApp nochmal on top. Und last but not least, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Als ich mich beworben habe, werde ich natürlich als Nutzer markiert. Und wenn ich auf anderen Webseiten unterwegs bin, bekomme ich per Retargeting auch von der besagten Jobbörse wieder unterschiedlichste Jobs angezeigt. Das heißt, alle anderen Mitbewerber quasi präsentieren sich dort. Und das ist ja hanebüchen. Ich möchte ja die Bewerbung quasi eigentlich für mich gewinnen und mich als Arbeitgeber in das Zentrum stellen und mich anbieten. Und das ist bei Jobbörsen halt in dem Fall total unsinnig. Also das wäre, als wenn ich quasi ins Haifischbecken springen würde. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Von daher bin ich ein großer Freund davon, wirklich eigene Sichtbarkeit zu erzeugen, zu sagen, hier bin ich, hier ist erstmal kein anderer. Und warum sind wir als Arbeitgeber eigentlich toll und warum solltest du bei uns anfangen und vor allen Dingen bei uns bleiben? Und das ist immer noch der falsche Fokus, der teilweise gesetzt wird. Und auch nochmal zurückzukommen zum Thema, nicht nur Berufsprofile machen ja Sinn. Wir müssen ja verstehen, wie die Zielgruppe draußen unterwegs ist. Und im Bereich Ausbildung, das ist ein ganz typischer Klassiker, im Bereich Ausbildung bin ich regional ja noch eingeschränkt. Das heißt, wir wissen halt im Radius von maximal so 20 Kilometern, da macht es Sinn, sichtbar zu sein. Und wie sucht diese Zielgruppe? Die sucht halt über einen längeren Zeitraum und informiert sich halt auch, na, welcher dieser 327 Ausbildungsberufe ist eigentlich für mich richtig und welche Ausbildungsberufe, Ausbildungsplätze gibt es zum Beispiel für das Jahr 2025 oder 2026 in Bielefeld. Und dafür brauche ich eigentlich auch statische Seiten, dass ich sage, Ausbildungsplätze 2025 Bielefeld als Seitentitel, dass ich dann schön Text habe dazu und sage, Mensch, wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb und wir bilden in unterschiedlichen Berufen aus. Das sind unsere aktuellen Berufe, in denen wir ausbilden, den Arbeitgeber vorstelle. Dann schaffe ich Inhalt, mit dem ich gefunden werde und der vor allen Dingen auch von der Zielgruppe gesucht wird. Das Leben kann so einfach sein, man muss es einfach nur mal machen.
Also gerade bei Ausbildungsberufen leuchtet mir das total ein, weil ehrlich gesagt kannst du ja auch, also Ausbildungsbewerbungen 365 Tage im Jahr entgegennehmen. Ja, also ich meine, du hast die, die im Herbst suchen, um im August des nächsten Jahres anzufangen, ja, und du hast die, die im Juli, August und September suchen, um dann vielleicht noch im selben Jahr bis zum 30. September irgendwie reinzurutschen. Ja, also das macht ja überhaupt keinen, also das macht umgekehrt total Sinn, ja, das statisch aufzubauen. Und ja, wo du das gerade so erzählst, muss ich sagen, da fasse ich mir in die eigene Nase. Wir haben so viel zu erzählen zum Thema Ausbildung, was wir natürlich gar nicht in eine Anzeige reinpacken können. Ja. Und diese Stories zum Thema Ausbildung wäre ja total wertvoller Content für und Evergreen-Content sozusagen, ja.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja eigentlich in jedem Unternehmen so ganz klassische Berufsbilder, die eigentlich kontinuierlich gesucht werden. Mhm. Es gibt Bereiche, in denen wir unterwegs sind, wo wir Fluktuationsraten haben, die über 100% liegen. Ich sage mal, im Bereich Lagerlogistik hat man mit hohen Fluktuationsraten zu kämpfen. Im Bereich Fast Food zum Beispiel, da gibt es auch Kunden bei uns, die halt Fluktuationsraten haben, die sehr, sehr hoch sind. Das heißt, ich muss nicht nur eigentlich die wieder Stellen quasi immer wieder neu besetzen, sondern schlimmstenfalls habe ich ja Unternehmenswachstum auch noch. Das heißt, ich muss nicht nur neu besetzen, sondern auch zusätzlich besetzen. Und das mit gleichen Berufsbildern. Also von daher macht Sichtbarkeit total Sinn. Und was wichtig ist, auch das, was viele nicht so wirklich berücksichtigen, ist das Prinzip Mobile First. Wir sitzen tagsüber bei uns am Rechner, gucken halt auf unseren schönen großen Bildschirm und schauen uns unsere Karrierewebseite an und freuen uns darüber, wie schön die geworden ist. Das, was aber vernachlässigt wird, ist, wie wird die überhaupt mobil dargestellt? Denn je nachdem, in welchem Bereich ich rekrutiere, wir waren jetzt gerade eben am Thema Ausbildung gewesen und auch wenn wir im Blue-Collar-Segment sind, dann haben die Nutzerinnen und Nutzer teilweise ja nicht mal einen Desktop. Das heißt, die sind mit dem Smartphone unterwegs. und tu dir das teilweise mal an, was da Karrierewebseiten produzieren. Ich meine das gar nicht böse gemeint. Ne? Man muss nur manchmal den Blickwinkel auch ändern aus der Zielgruppe heraus. Und ich habe das vor kurzem beim großen Modefilialisten erlebt. Ein bisschen hanebüchen. Du kommst halt irgendwie auf die Stellenanzeige und steht halt wieder Aufgaben, Tätigkeiten, zack, jetzt bewirb dich. Also so relativ lieblos, ohne das Böse zu meinen. Aber so richtig so als Arbeitgeber verkaufen, warum man da anfangen sollte, stand irgendwie nicht dabei. Aber wenn ich dann jetzt auf den Bewerber-Button klicke, 9, 10 Formularfelder. Also seriously, also wer hat denn seinen Lebenslauf und die ganzen Informationen auf dem Smartphone zur Hand? Und von diesen Feldern waren es, glaube ich, noch 5 oder 7 Pflichtfelder. Und da ging es um Verkäufer und Verkäuferinnen quasi für die Ladenfläche. Und ich konnte mich dann noch bewerben per Xing-Profil und per LinkedIn-Profil. Wer kennt sie nicht? Die Einzelhandelskaufleute quasi mit dem LinkedIn- oder Xing-Profil, das eben, also zu StudiVZ denke ich immer nur da dran. Unrealistisch. Anstatt zu sagen, bewirb dich per WhatsApp in Richtung Datensparsamkeit, wenige Felder, auch die Bedienbarkeit der Webseite auf dem Smartphone. Wir sprechen davon Tappability, also bin ich in der Lage, mit dem Daumen halt quasi einfache Aktionen auszuführen, eine WhatsApp-Bewerbung zu starten, eine Telefonnummer anzurufen oder ähnliches. Und oftmals ist man alleine nicht nur in den Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt, das ist ja offensichtlich, im Hintergrund, und das ist bei Google zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt, auch so ein kleiner Hack dazu, es gibt die Google Page Speed Insights. Da kann ich kostenlos überprüfen, wie schnell oder wie Google quasi die Seite bewertet in Bezug auf unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten. Also es geht nicht nur um die totale Geschwindigkeit, dann ist die Seite fertig geladen und gut, sondern es geht halt auch um die Aspekte, das erste Element im sichtbaren Bereich quasi, wann ist das fertig geladen, wie verändert sich der Seitenaufbau während des Ladevorgangs. Da gibt es insgesamt so 6 Faktoren. Im PageSpeed Insights Tool werden 5 ausgewiesen, nochmal separat. 3 sind bei Google extrem wichtig. Dieses Largest Contentful Pane zum Beispiel, das größte sichtbare Element sozusagen, wann ist das fertig geladen? Cumulative Layout Shift, also verändert sich die Struktur. Klingt jetzt auch wieder so ein bisschen technisch, aber jeder kann die URL dort eingeben, kann auf Check drücken und dann sehe ich halt bei Leistung auf einer Skala von 0 bis 100, 100 ist mega gut, also ne, erster, besser kann man es nicht machen. 80 sollte man zumindest schon reißen, da ist man so im gelben Bereich noch, ab 90 kommt man in den grünen Bereich und du glaubst gar nicht, wie viele Seiten da im tiefroten Bereich sind und tiefrot heißt für Google, du hast den Test nicht bestanden. Und wenn Google sagt, du hast den Test nicht bestanden, dann können wir uns eigentlich auch schon ausmalen, wie wir bei Google gefunden werden. Halt eben gar nicht oder schlechter. Das sind so ein paar Basics und auch bei den Google Page Speed Insights, da stehen sogar Handlungsempfehlungen drin, was sich ändern muss. Die kann ich an die IT weitergeben oder an die Agentur, die kann das lösen und dann ist der Drops gelutscht. Das stelle ich mir immer vor wie so ein TÜV-Prüfer oder TÜV-Prüferin, wo man sagt, okay, die Bremsbacken sind runter, Bremsscheiben sind auch noch, Rücklichthinten ist kaputt, das mache ich einmal fertig, dann läuft's halt auch. Sollte ich natürlich regelmäßig auch überprüfen, aber dann ist das Problem einmal gelöst. Und das ist bei, ja, aber auch bei extrem vielen Seiten der Fall. Das sind oftmals immer die klassischen Fehler. Und wenn ich das fixe, wirklich statischer Content für die relevanten Suchwörter und Suchwortkombinationen, strukturierte Daten, Google liebt das, und nicht nur Google, sondern auch die Sprachmodelle. Und dann auch wirklich zu sagen, sind diese Seiten, die ich habe, wirklich für Mobilgeräte optimiert? Das sind schon mal so 3 wesentliche Hacks, um zu sagen, Mensch, Google hat uns mehr lieb und nicht nur Google, sondern auch gleichermaßen Bing. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen rabiat, aber Bing ist eigentlich aus SEO-Gesichtspunkten manchmal so ein bisschen Abfallprodukt. Aber wenn wir die Marktanteile sehen, 16-17% im Desktop-Bereich, Gesamtmarktanteil 6-7%, und ich kann da noch einfacher gefunden werden als bei Google, dann ist das einfach wieder zusätzlicher Traffic und indirekt eben auch dann bei ChatGPT eine größere Auffindbarkeit zu haben. Dann bin ich halt auch omnipräsent mit einer Reichweite vertreten und kann sagen, im Idealfall darüber, ich verzichte zukünftig auf Steine werfen und Ingrid, sondern konzentriere mich auf meine Karrierewebseite, spare ich mir nicht nur ordentlich Budget, sondern kann im Endeffekt mich als Arbeitgeber einfach auch besser präsentieren.
Gibt es Dinge, die für Bing anders zu bedenken sind als für Google? Was muss ich für Bing anders machen?
Nee, der Algorithmus ist bei Bing halt natürlich klar anders, wie bei jeder anderen Suchmaschine auch. Ich halte ihn persönlich für nicht so ausgefeilt, wie Google ihn hat. Also ist eben doch logisch, ansonsten wäre Google wahrscheinlich nicht immer noch Marktführer. Google berücksichtigt Nutzersignale aus Chrome-Daten, also unterschiedlichste Werte. Also laut einem Google-Leak letzten Jahres gibt es halt 14.000 Ranking-Faktoren bzw. Attribute. Das heißt, Google ist halt sehr, sehr gut im Algorithmus. Bing ist aus meiner Sicht nicht ganz so gut, mit dem Umkehrschluss, dass ich halt viel einfacher gefunden werde. Das heißt, mache ich meine Hausaufgaben für Google gut, dann werde ich bei Bing halt sowieso ohne weiteres auch ganz einfach gefunden. Klassischer Test, wenn ihr den Job Consultant Steuern jetzt nicht nur bei Google sucht, sondern eben halt auch bei Bing, seht ihr halt, da sind wir im Regelfall direkt sogar teilweise auf Platz 1 vor allen anderen Ergebnissen.
Mhm. Ja, gibt's sonst noch einen Tipp, den du zum Schluss noch mitgeben würdest?
Gute Frage. Also, was ich persönlich als schönen Lifehack nochmal sehe, weil man hat ja oftmals eine eigene Betriebsblindheit. Und ich habe damals in meiner Agenturzeit noch das Thema Rapid User Testing aufgegriffen. Ich war auf einer Konferenz, habe da von dem André, jetzt muss ich überlegen, André Morris war das, glaube ich, eine Konferenz besucht und da ging es um das Thema Rapid User Testing. Klingt halt auch wieder total spooky, Anglizismus und schön. Und eigentlich ist das ganz einfach. Man nimmt halt 20 Probanden. Es gibt auch Anbieter für diese Rapid User Tests. Die kriegen eine Aufgabe gestellt und die führen diese Aufgabe durch. Und während dieser Aufgabe wird ein Screencast aufgenommen. Man sieht halt quasi, was die Nutzer tun. Sie kommentieren das. Und dann sieht man eigentlich auch, laut Nielsen, das ist so ein Usability-Papst, kann man 80% dieser Usability-Bugs halt ausschließen auf der Webseite. Macht Mr. Specs zum Beispiel seit Jahren so. Und wenn man dann, also bei diesem Online-Shop haben wir es auch mal gemacht, und haben dann halt Probanden genommen, testet mal, geht mal einen Shop durch, ne, kauft mal die und die Produkte. Und dann siehst du hinter diese Videoaufzeichnung, denkst du, um Himmels Willen, da reklamiert einer, dass er auf der Startseite die Finanzierung als Bezahloption sieht und findet die im Bestellprozess nicht. Wir haben es aus Agentursicht tatsächlich nicht gesehen. Der Kunde hat es nicht gesehen. Es gab auch zig andere Optimierungspotenziale. Also wirklich selber regelmäßig mal zu testen und zu gucken, kann ich da nicht ein bisschen was optimieren? Und ein kleiner Lifehack dazu. Microsoft Clarity ist eine kostenlose Software. Datenschutzkonform kann ich die einsetzen, um wirklich auch zu sehen, so Screencast-mäßig, wie bewegen sich die Nutzer überhaupt auf der Webseite? Wo scrollen die hin? Wo klicken die? Und dann kann ich auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie meine Webseite auch wirklich konsumiert oder wahrgenommen wird, wie die Nutzer damit interagieren. Kostenloses Tool. Ich bin Ostwestfale, bin eben so ein bisschen knickerig. Von daher so ein kleiner Tooltip, Microsoft Clarity. Gerne mal anschauen, kostenlos, kann ich datenschutzkonform nutzen und auch ein Gefühl für meine Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen. Und vor allen Dingen auch Rapid-User-Testing und zu sehen, was kann ich vielleicht noch ein bisschen optimieren, auch in Bezug auf die Konversionsrate, auf das Nutzererlebnis auf der Karriere-Webseite selbst.
Thorsten, vielen Dank. Und vielleicht noch, weil du, dein Herz schlägt ja auch für das Azubi-Thema. Wir machen dieses Jahr im November die erste Azubi-Tech-Online-Konferenz. Und dann nächstes Jahr am 22. Oktober in Wiesbaden, 26, die erste Azubi-Tech als Live-Expo, wo es nur um das Thema Azubi-Recruiting, Azubi-Lernen, Azubi-Administration und Azubi-Retention geht. Und ich freue mich da schon total drauf.
Klingt mega spannend. Und vor allen Dingen ist das der Bereich, den jedes Unternehmen als Schmerzpunkt hat. Stichwort demografischer Wandel. Es gibt kein Unternehmen, was da keinen Schmerz verspürt. Und wir wissen alle, der demografische Wandel ist nicht nur da, sondern der wird sich halt einfach verschärfen. Und von daher macht es, glaube ich, absolut Sinn zu gucken, wie gewinne ich diese Zielgruppe und vor allen Dingen, wie kann ich sie binden, dass sie wirklich auch nach der Ausbildung dauerhaft beim Unternehmen bleiben. Und ich glaube, das ist auch, früher hat man immer gesagt, so was ist für ein Unternehmen, für den Erfolg wichtig. Und der Tristan, mein Mitgründer, ein Geschäftsführer, hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Mitarbeitende sind die neuen Kunden. Also früher war der Fokus halt Kundenumsatz generieren, aber was helfen uns die Kunden und der Umsatz, den wir generieren, wenn wir keine Mitarbeitenden mehr haben, die das überhaupt bewerkstelligen können. Also ich glaube, von daher wird es einer der kritischsten Erfolgsfaktoren werden, Mitarbeitende gerade in jungen Segmenten zu gewinnen und zu binden. Das wird sportlich.
Thorsten, nochmal vielen Dank. Ja.
Und gerne.
Für alle, die die heutigen Hacks nochmal nachlesen wollen, einfach auf hrm.de haben wir sowohl den Podcast zusammengefasst als auch als Checkliste die Hacks nochmal. Und da werden wir auch nochmal die ganzen Tools zusammenfassen, die Thorsten uns heute genannt hat, dass ihr die gut nachlesen könnt. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.